Ja, Laura, jetzt sitzen wir hier und wissen gar nichts mit unserer Zeit anzufangen. Verdammt, Justitias Wille ist vorbei.
Genau, gestern kam die letzte Folge und damit auch die Folge zur Urteilsverkündung. Und jetzt war es das erstmal.
Erstmal, genau, das war ja die erste Staffel. Falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, hier nochmal eine Herzensempfehlung von uns für unser eigenes Projekt. Manche warten ja immer, bis alle Folgen draußen sind, weil sie das so durchbingen möchten oder so.
So wie ich.
Wirklich?
Ich mag sowas viel lieber. Ich kann nicht eine Woche warten.
Naja, Laura, dann go. Du kannst jetzt alle Folgen von Justitias Wille hören. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das auch macht. Wir haben da, und wir sagen es jetzt zum tausendsten Mal, so viel Arbeit, so viel Herzblut reingesteckt. Aber deswegen würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und euch das anhört. Es ist ein wichtiges Thema zu einer wichtigen gesellschaftlichen Debatte. Wir hoffen, dass wir mit dem Podcast natürlich auch ein Informationsangebot für euch zur Verfügung gestellt haben, auf Grundlage dessen ihr euch eine Meinung bilden könnt zu dem Thema Suizidhilfe.
Und jetzt widmen wir uns wieder mit ganzem Herzen unserem Erstgeborenen.
Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
Und ich bin Laura Wohlers. In dieser Folge haben wir wieder ein Oberthema für euch, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen.
Hier geht's um True Crime, also auch um die Schicksale von Menschen. Bitte behalte das immer im Hinterkopf. Das machen wir auch, selbst dann, wenn wir hier auch mal ungehemmter kommentieren. Das ist für uns so eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
Im Oktober 1991 erschießt ein 29-Jähriger zwei Polizisten auf einem Waldparkplatz in NRW. Der Mann hatte davor einen Fake-Notruf abgesetzt, in dem er von einem angeblichen Wildunfall gesprochen hat, um die Polizei zu ihm zu locken. Das Landgericht Hildesheim verurteilt ihn 1995 wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Und jetzt wurde vor kurzem bekannt, dass dieser Mann im Juli dieses Jahres aus dem Gefängnis entlassen wird. Also nach insgesamt 33 Jahren.
Und wir wissen aus diesem Podcast ja auch, dass lebenslang in der Regel nicht tatsächlich lebenslang bedeutet. Zumindest nicht im Sinne von ein Leben lang im Gefängnis, ohne Aussicht, irgendwann nochmal wieder freizukommen. Obwohl die lebenslange Freiheitsstrafe grundsätzlich genau das meint, können die meisten Verurteilten nach 15 Jahren zum ersten Mal einen Antrag auf Aussetzung ihrer Strafe stellen. Dem wird dann auch oft stattgegeben. Statistisch gesehen kommen die meisten nach 18 Jahren frei. 33 Jahre ist jetzt aber halt trotzdem sehr lang. Im Durchschnitt sitzt man nämlich eigentlich nur in Anführungszeichen, etwa 18 Jahre in Haft, wenn man lebenslang bekommen hat.
Warum der Polizistenmörder so viel länger drin bleiben musste, hat mit seiner Schuld zu tun. Die wog nämlich besonders schwer. Und wieso das so war und welche TäterInnen das noch betrifft, darum geht's in unserer heutigen Folge. Mein Fall zeigt, dass die Liebe manchmal nicht nur ein seltsames, sondern auch ein tödliches Spiel ist. Alle Namen habe ich geändert. Dezember 2018. Auf den ersten Blick wirkt er völlig unscheinbar. Der kleine weiße Umschlag, den sie da in ihren Händen hält und auf dem ihr Name vermerkt ist. Doch als sie den Brief herausnimmt und das Papier genauer betrachtet, zieht sich in ihr alles zusammen. Sie kennt die Schrift, den Verfasser dieser handgeschriebenen, schnulzigen Zeilen, der sie als sein Mädchen bezeichnet und ihr versichert, dass er sie für immer lieben werde. Es ist ein Bekenntnis, das einst auf Gegenseitigkeit beruhte. Doch nun ist da, wo Liebe war, nur noch Hass. Etwa 2 Monate zuvor. Zugegeben, ein bezugsfertiger Neubau ist es nicht, den sich Moritz hier im nordrhein-westfälischen Waldfeucht ausgesucht hat. Doch seine Vorfreude schmälert das nicht. Nach und nach wird er die Räume, die im Moment noch veraltet und heruntergekommen wirken, schon noch in ein gemütliches Zuhause verwandeln. In sein Zuhause. Und das von Julia. Vor circa einem Jahr haben sich Moritz und Julia auf einem Autotuning-Treffen kennengelernt und sich auf Anhieb gut verstanden. Seither sind sie gut befreundet und sehen einander regelmäßig. Und in Zukunft wollen sie nicht nur gemeinsam an Fahrzeugen herumschrauben, sondern auch zusammenleben. Denn Moritz und Julia gründen eine WG. Moritz weiß, dass es viel Arbeit kosten wird, die Bude auf Vordermann zu bringen. Doch vor dieser Aufgabe schreckt der Sunnyboy mit den sanften dunklen Augen und den kurz gestylten Haaren keineswegs zurück. Er ist ein Mensch, der gerne anpackt. Genauso wie die 22-jährige Julia. Eine Eigenschaft, die sie beide bei den kommenden Renovierungsarbeiten nun unter Beweis stellen müssen. Ein paar Tage später, 2. Oktober 2018. Moritz und Julia sind erschöpft. Stundenlang haben sie heute Kisten geschleppt, Möbel gerückt und alte Tapeten abgerissen. Die beiden sind froh über das, was sie geschafft haben und über die Unterstützung, die sie dabei hatten. Von Julias Papa zum Beispiel, aber auch von Kai. Der 22-Jährige ist nicht nur ein gemeinsamer Freund, er ist auch Julias Ex-Partner. Obwohl die Trennung der beiden erst wenige Monate zurückliegt, pflegen sie nach wie vor einen harmonischen Umgang miteinander.
Nice. Das finde ich irgendwie gut. Also wenn man so über sein Ego hinweg ist und da während der Beziehung nichts furchtbar Verletzendes und Unfaires vorgefallen ist, dann finde ich, können Exen auch die besten Freunde sein.
Also aus Erfahrung kann ich da jetzt nicht berichten, aber liegt wahrscheinlich an meinem Ego. Aber bei denen klappt es offenbar sehr gut und daher hatte Kai dann auch direkt seine Hilfe bei den Renovierungsarbeiten angeboten, als er wusste, dass die beiden zusammenziehen wollen. Julia und ihr Vater sind an diesem Abend die Ersten, die den Feierabend einläuten und die Wohnung verlassen. Jetzt sind sie nur noch zu dritt, Moritz, Kai und Paul, ein weiterer gemeinsamer Freund. Zusammen tätigen sie noch ein paar letzte Handgriffe, ehe sich auch die letzten beiden Helfer gegen 19.30 Uhr verabschieden. Moritz dagegen bleibt. Er will noch einen Schrank aufbauen. Morgen werden sie wieder alle gemeinsam fleißig sein, so lautet das Vorhaben, auf das sich die drei verständigen. Doch einhalten werden sie es nicht. Es ist kurz nach 23 Uhr, als das Blaulicht mehrerer Polizeiwagen in einem Industriegebiet die Dunkelheit erhellt. Normalerweise findet sich hier außerhalb der Arbeitszeiten der ansässigen Firmen nahezu keine Menschenseele wieder. Doch an diesem späten Abend sorgt die grausame Entdeckung eines Autofahrers dafür, dass zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort sind. Am Straßenrand, kurz vor einem Metallzaun, liegt ein lebloser Körper. Wie ein roter Teppich erstreckt sich die Blutlache, die ihn umgibt, auf dem grauen Asphalt. Doch der schlimmste Anblick bietet sein Oberkörper. Er ist übersät mit zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen. Im Bereich der Brust sowie am Hals. Doch auch die Verletzungen an den Beinen sind gravierend, wie die feuchte und dunkelrot verfärbte Jeans verrät. Die Notärztin, die wenige Minuten nach dem Notruf eines Autofahrers eintrifft, kann für den jungen Mann, der offenbar einem brutalen Verbrechen zum Opfer gefallen ist, nichts mehr tun. Während der geschundene Körper in einem Leichensack verschwindet, nimmt die Mordkommission Mönchengladbach die Ermittlungen auf. Es gilt nun herauszufinden, was in dem abgelegenen Industriegebiet passiert ist und wer dem jungen Mann das Leben genommen hat. Dem Mann, der mittlerweile als der 27-jährige Moritz identifiziert werden konnte. Die zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen sprechen für die ErmittlerInnen eine eindeutige Sprache. Ihnen ist klar, dass sie es hier nicht mit einem gewöhnlichen Tötungsdelikt zu tun haben, sondern mit einem sogenannten Overkill. Ein Verbrechen, bei dem das Opfer gleich mehrere tödliche Verletzungen aufweist. Das bestätigt auch das Obduktionsergebnis. Insgesamt 52 Stiche und Schnitte zählen die RechtsmedizinerInnen auf Moritz' Körper. Einige davon trafen die Lunge, durchtrennten die Halsschlagader und verletzten Moritz' Herz. Letztendlich, so stellt man fest, starb er an einem Schock infolge des Blutverlustes sowie an einem Versagen seines Atmungssystems. Ein Tod, der einer Hinrichtung gleicht. Auf der Suche nach Hinweisen widmet sich die Mordkommission den Betrieben, die hier im Industriegebiet kurz vor der deutsch-niederländischen Grenze ihren Sitz haben. Vielleicht, so die Annahme der PolizistInnen, verfügt einer von ihnen über eine Überwachungskamera, die etwas aufgezeichnet hat, das ihnen helfen könnte. Und tatsächlich, so eine Kamera gibt es. Der Inhaber einer am Tatort ansässigen Firma berichtet, erst gestern, am Tattag, ein Gerät an der Fassade seines Betriebs installiert zu haben. Gestern Abend habe er auch gleich eine Mitteilung über eine registrierte Bewegung erhalten. Doch als er die entsprechende App auf seinem Handy geöffnet habe, um auf die Kamera zuzugreifen, habe er nichts Ungewöhnliches gesehen, dafür jedoch gehört. Ein schmerzerfülltes Stöhnen, wahrscheinlich von einem Mann. Das Geräusch habe ihn besorgt und er sei deshalb nochmal zum Betrieb gefahren. Als er dort angekommen sei, habe er schockiert einen leblosen Körper am Straßenrand entdeckt und sei auf einen Autofahrer gestoßen, der bereits den Notruf verständigt hatte. Die Polizei beschlagnahmt die Kamera und macht sich daran, das Videomaterial vom 2. Oktober auszuwerten. Eine zeitintensive und zunächst auch undankbare Aufgabe, denn vor allem in den Abendstunden gleichen die Aufnahmen nahezu einem dunklen Standbild. Zumindest bis die digitale Anzeige der Kamera etwa 22.45 Uhr zeigt. Auf dem Bildschirm verfolgen die ErmittlerInnen, wie plötzlich zwei Autos in Höhe eines Kreisverkehrs parallel zueinander halten und anschließend auf den nahegelegenen Parkplatz fahren. Die Lichtverhältnisse sind schlecht und die Qualität der Aufnahme dürftig, doch das grisselige Video genügt, um zu erkennen, was danach passiert ist. Den BeamtInnen wird klar,
Moritz hatte keine Chance, denn er war seinen Angreifern zahlenmäßig haushoch unterlegen. Während die PolizistInnen das Video immer wieder zurückspulen, hält das Leben für zwei Menschen die metaphorische Pausentaste gedrückt. Elke und Jörg. Die Nachricht vom Tod ihres Sohnes hat die 51-Jährige und ihren 57-jährigen Mann im Italienurlaub erreicht. Und das alles andere als behutsam. Noch bevor die Polizei das Ehepaar kontaktierte, hatten sie aus den Medien erfahren, dass Moritz niedergestochen wurde.
Boah, Horror.
Ein wahr gewordener Albtraum für die Eltern. Unverzüglich haben sie ihren Urlaub abgebrochen und sind nach Hause zurückgekehrt. Am heutigen 4. Oktober stehen sie nun an der Stelle, an der Moritz, ihr Momo, sein Leben lassen musste. In einer kleinen privaten Trauerfeier wollen Familienmitglieder und Freundinnen wie Paul und Kai dem 27-Jährigen heute gedenken. Nacheinander legen sie Blumen auf den grauen Asphalt und platzieren rote Grablichter vor dem Metallzaun an der Stelle, wo sein Leichnam entdeckt wurde. Rest in Peace, Momo, ist auf einem aufgestellten Holzkreuz vermerkt, an dem ein Foto von ihm befestigt ist. Doch viel Zeit ist zu betrachten, bleibt Elke und Jörg nicht. Immer wieder kommen Menschen auf sie zu, die sie umarmen und ihnen ihr Beileid aussprechen. Elke und Jörg blicken an diesem Tag in viele vertraute Gesichter, die ihnen verdeutlichen, dass sie mit ihrer Trauer nicht alleine sind. Ein schmaler Trost, denn egal wie groß die Anteilnahme auch sein mag, ihr Kind bringt sie ihnen nicht zurück. Während Moritz' Familie trauert, geht für die Mordkommission die Ermittlung weiter. Anhand der Kameraauswertung wissen die Beamtinnen mittlerweile, dass Moritz am Abend seines Todes auf 4 Männer getroffen ist. Was die Hintergründe der Tat betrifft und die Identitäten der Personen, die auf dem Video nur schemenhaft zu erkennen sind, tappen die ErmittlerInnen jedoch noch im Dunkeln. Ein Zustand, der sich an diesem 4. Oktober ändert, als die Tür zur Wache der Mordkommission aufgeht und 3 junge Männer eintreten, die von mehreren AnwältInnen begleitet werden. Tarek, Mert und Ali lauten die Namen, mit denen sie sich vorstellen. Und ihr Anliegen lässt die BeamtInnen hellhörig werden. Sie wollen Angaben zu dem Toten aus dem Gewerbegebiet machen, denn sie wüssten, wie er gestorben sei. In den kommenden Stunden werden die 3 Männer getrennt voneinander befragt. Und für die PolizistInnen wird dabei vor allem eine Sache schnell klar. Tarek, Mert und Ali sind keine gewöhnlichen Zeugen. Sie sind die Personen aus dem Überwachungsvideo. Es war eine zufällige Begegnung zwischen den 4 Männern und Moritz. Da sind sich vor allem die Anfang 20-jährigen Mert und Ali einig. In den Gesprächen mit den Vernehmungsbeamtinnen berichten die beiden am Abend des 2. Oktober auf ihren Kumpel Tarek gewartet zu haben, der sie in die Disco habe fahren wollen. Wenig später sei ein schwarzer Wagen vorgefahren. Tarek habe auf dem Beifahrersitz gesessen, am Steuer ein Mann, den die beiden nicht kannten. Tarek habe ihn als seinen Bruder vorgestellt. Dann seien sie zu 4 los. Auf dem Weg zum Nachtclub habe Tareks Bruder in einem Kreisverkehr angehalten und sich mit dem Fahrer eines entgegenkommenden Autos unterhalten. Beide hätten ihre Wagen auf einen Parkplatz gelenkt. Dann, so geben es Mert und Ali an, sei das Aufeinandertreffen mit dem Fahrer des anderen Autos plötzlich eskaliert und Tarek und sein Bruder seien auf den anderen Autofahrer losgegangen. Tareks Bruder sei es dann auch gewesen, der den anderen getötet habe. Eine Version, an der auch Tarek in seiner Vernehmung festhält. Ebenso wie seine Freunde berichtet auch der 17-Jährige von der Fahrt Richtung Diskothek, der Begegnung im Kreisverkehr und der Eskalation auf dem Parkplatz. Doch er hat noch mehr zu sagen, denn anders als Mert und Ali kennt er den Mann, der am Steuer saß, gut und liefert der Polizei einen Namen. Kai. Der hilfsbereite Umzugshelfer, der Ex-Freund von Julia und derjenige, der erst vor wenigen Wochen erfahren musste, dass seine große Liebe ihr Herz schon wieder neu vergeben hat.
Oh oh.
Rückblick. Es ist Juli 2017, als Kai und Julia ein Paar werden. Zunächst läuft zwischen ihnen alles gut. Vor allem Kai schwebt auf Wolke 7. Noch nie hat er so für jemanden empfunden wie für Julia. Er liebt einfach alles an ihr. Jede Stärke, jede Macke. Und er ist überzeugt, dass sie die Frau fürs Leben ist. In einem Mehrfamilienhaus, das Kais Vater bauen lässt, wollen die beiden bald gemeinsam eine Wohnung beziehen. Und um seinem Mädchen das Zuhause zu bieten, das es verdient, hat Kai kürzlich einen Kredit aufgenommen. Rund 20.000 Euro sollten genügen, um ihre zukünftige Wohnung einzurichten. Doch der Einzugstermin verschiebt sich immer wieder. Die Fertigstellung der Wohnung dauert länger als gedacht und Julia wird langsam aber sicher ungeduldig. Um sie zu besänftigen, erzählt Kai ihr regelmäßig von Fortschritten in der Immobilie. Doch oft entsprechen seine Angaben nicht der Wahrheit. Julia, die regelmäßig dahinter kommt, verliert so das Vertrauen in ihren Freund. Im Sommer 2018, die Wohnung ist nach wie vor nicht fertig, passiert schließlich etwas, womit Kai niemals gerechnet hat. Julia will die Trennung. Der 23-Jährige versteht die Welt nicht mehr, doch Julia ist fest entschlossen. Sie besteht auf den Schlussstrich und bricht Kai damit das Herz. In den kommenden Wochen hat der Herzschmerz Kai fest im Griff. Regelmäßig setzt er sich nachts hinter das Steuer seines Autos und fährt ziellos durch die Gegend, um den Kopf freizukriegen. Doch dem Schmerz davonzufahren, das gelingt ihm genauso wenig, wie die Trennung zu akzeptieren. Den freundschaftlichen Umgang, den Kai und Julia auch nach Ende ihrer Beziehung miteinander pflegen, nimmt der 23-Jährige immer wieder zum Anlass, um sich Hoffnung zu machen. Es wird ein Liebescomeback zwischen ihnen geben. Davon ist er überzeugt. Er macht Julia regelmäßig Geschenke und sucht ihre Nähe. Selbst dann, als er im September erfährt, dass sie mit Moritz, einem gemeinsamen Freund aus der Autotuning-Szene, zusammenziehen wird. Ein Stich versetzt es ihm schon, dass seine große Liebe vorhat, mit einem anderen Mann zusammenzuleben. Aber ernsthafte Sorgen macht er sich nicht. Die beiden gründen nur eine WG. Das hat Julia ihm schließlich persönlich versichert. Doch was Kai zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, es ist eine Lüge, die sie ihm und auch ihrer Clique aufgetischt hat. Denn Julia und Moritz sind weit mehr als nur gut befreundet und zukünftige MitbewohnerInnen. Sie sind ineinander verliebt und heimlich ein Paar. Und Kai ist der Grund für ihr Versteckspiel. Vor allem Julia ist klar, dass es ihrem Ex-Freund ein zweites Mal das Herz brechen würde, wenn sie ihm erzählt, dass sie bereits einen neuen Partner hat. Aus Rücksicht haben sie und Moritz sich deswegen darauf geeinigt, ihre Beziehung zunächst einmal für sich zu behalten und vorzugeben, als Freundinnen zusammenzuziehen. Ein Schauspiel, das Kai den beiden über Wochen abkauft. Zumindest bis zu jenem Tag Mitte September. Es ist ein guter Freund, der Kai bei einem Tuning-Treffen zur Seite nimmt. Die Worte, die er von sich gibt, sind eindeutig. Kai müsse endlich akzeptieren, dass es mit Julia vorbei sei. Schließlich hätten alle im Freundeskreis schon längst gemerkt, dass zwischen ihr und Moritz etwas laufe. Es ist eine Ansage, die Kai die Gesichtsfarbe aus den Wangen zieht. Er kann nicht glauben, was er da hört. Weiß nicht, was er mit diesen niederschmetternden Informationen anfangen soll. Doch Fakt ist, nur wenige Wochen später ist Moritz tot. Wie sehr Kais Eifersucht ihn zuletzt im Griff hatte, das weiß Tarek genau. Denn ihn und Kai, so erzählt er es den Vernehmungsbeamtinnen am 4. Oktober, verbindet ein besonderes Band. Seit Tareks Mutter und Schwester nach einem abgelehnten Asylantrag vor rund 1,5 Jahren nach Albanien zurückgekehrt sind, lebt der 17-Jährige bei den Eltern seines Freundes Kai, die ihn bei sich aufgenommen haben. Er und Kai nennen einander Brüder. Sie sind Familie. Und innerhalb einer Familie ist man füreinander da. Daran hat vor allem Kai Tarek in den vergangenen Wochen immer wieder erinnert. Tarek berichtet den PolizistInnen, dass Kai dem neuen seiner Ex-Freundin Moritz eine Abreibung verpassen wollte. Kai habe ihn deswegen darum gebeten, Leute zu suchen, die seinen Nebenbuhler für ihn verprügeln würden. Aus Pflichtbewusstsein gegenüber seinem Bruder habe Tarek sich nicht getraut zu verneinen. Doch eigentlich habe er damit gar nichts zu tun haben wollen. Immer wieder habe er deswegen über Wochen irgendwelche Ausreden vorgeschoben, um Kai hinzuhalten. Etwa, dass er angebliche Mittäter gefunden habe und dass diese aber 3000 Euro für die beauftragte Trachtprügel verlangen würden. Doch letztendlich sei ohnehin alles anders gekommen. Als sie sich auf dem Parkplatz trafen, habe Kai ihm aufgeregt erklärt, dass der Fahrer des anderen Wagens der neue seiner Ex-Freundin sei und dass er schlecht über ihre Familie spreche. Aus diesem Grund habe sich Tarek dazu verleiten lassen, Moritz ins Gesicht zu schlagen. Danach habe er ihm mit einem Messer ins Bein gestochen. Einmal, zweimal, maximal 4-5 Mal. Und das aber nur, weil er gedacht habe, Moritz würde eine Waffe ziehen. In jedem Fall habe er sich mit dem Messer nur verteidigen und Moritz auf keinen Fall töten wollen. Ganz anders als Kai, der ihm kurze Zeit später das Messer abgenommen und Moritz immer wieder in den Oberkörper gestochen habe. Tareks Anschuldigung hat Konsequenzen. Einen Tag später wird Kai festgenommen. Und er ist bereit zu reden. Der kräftige Typ mit den kurzen dunkelblonden Haaren gesteht, Moritz getötet zu haben und liefert den Grund gleich mit. Moritz habe einen Fehler begangen, macht Kai den PolizistInnen klar. Er habe sich an sein Mädchen rangemacht. Sei der Frau nahegekommen, die zu ihm gehöre. Es sind Aussagen, die den BeamtInnen vor Augen führen. Der Mann, der ihnen gegenüber sitzt, ist schwer gekränkt. Und mit seiner Rolle als Ex-Freund hat er sich nie abgefunden. 15. Juli 2019, etwa 9 Monate nach dem brutalen Verbrechen an Moritz, beginnt der Prozess. Vor allem für Moritz Eltern Jörg und Elke ist es ein besonderer Tag. Hand in Hand betreten der Mann mit dem Schnauzer und die Frau mit dem grauen Kurzhaarschnitt den Schwurgerichtssaal des Landgerichts Aachen. Doch statt sich auf einem der ZuschauerInnenplätze niederzulassen, steuern die beiden auf 2 gepolsterte Stühle neben der Staatsanwaltschaft zu. Elke und Jörg haben sich entschieden, die Nebenklage anzutreten. Seit ihr Sohn gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde, ist für das Ehepaar nichts mehr so, wie es einmal war. Jeden Abend geht der einst lebenslustige Jörg früh ins Bett, um seiner Trauer zu entkommen. Moritz' Mutter Elke hat vor lauter Kummer 20 Kilo abgenommen und zuckt jedes Mal zusammen, wenn sie die Sirenen von Polizei und Rettungswagen hört. Die anwesenden JournalistInnen richten ihre Kameras immer wieder auf Moritz' Eltern. Fotografisch halten sie ihre traurigen Augen fest, mit denen sie durch ihre gerahmten Brillen blicken. Andere Prozessbeteiligte dagegen sind darauf bedacht, kein gutes Bild abzugeben. Kai, der an diesem ersten Verhandlungstag in Handschellen in den Saal geführt wird, schirmt sein Gesicht mit einem orangefarbenen Hefter vor dem Blitzlichtgewitter ab. Gekleidet im schwarz-grau melierten Kurzarmhemd und Blue Jeans nimmt er Platz auf einer der Anklagebänke, die sich über zwei Reihen erstrecken. Denn er ist nicht der Einzige, dem der Prozess gemacht wird. Auch Tarek, Mert und Ali müssen sich ab heute vor Gericht verantworten, wegen gemeinschaftlichen Mordes. Denn die Version von der angeblichen Zufallsbegegnung nimmt die Staatsanwaltschaft den Männern nicht ab. Die Anklage ist überzeugt, die Tötung von Moritz beruhte auf einem Plan. Und in den waren alle vier fest eingebunden. Dafür spreche unter anderem die WhatsApp-Konversation zwischen Kai und Tarek, die auf Tareks Handy sichergestellt worden war und nun vorgelesen wird. Am 24. September, rund eine Woche vor der Tat, schreibt Kai, Zitat, »Kannst dir vorstellen, wie ich mich in letzter Zeit fühle?« »Ich weiß, Bruder«, antwortet Tarek ihm und fügt eine Minute später hinzu, »Ich rede mit den Typen, ich mach das fett, ich frage, wie viel das kostet.« Kai antwortet, »Aber so schnell wie möglich. Du weißt, dafür hast du dann auch ein Gut. Egal was dann hast, du kannst mich dann immer anrufen.« In anderen Nachrichten werden die beiden konkreter, tauschen sich über Moritz aus und darüber, wo man es machen werde. Die vorgetragenen WhatsApp-Nachrichten setzen Jörg und Elke zu. An den kommenden Prozesstagen suchen die beiden immer wieder bewusst den Blickkontakt zu den vier Angeklagten. Vor allem zu Kai, der ihnen auf Moritz' Trauerfeier sogar persönlich sein Beileid ausgesprochen hatte. Doch erwidert werden ihre Blicke nicht. Während Tarek, Mert und Ali die meiste Zeit die Holztische vor ihnen fixieren, wirkt Kai nahezu überheblich. Wenn er nicht gerade das Kaugummi in seinem Mund malträtiert, schmunzelt er in sich hinein oder scherzt mit seinem Anwalt. Sich persönlich zur Tat zu äußern, hat er nicht vor. Lediglich in einer schriftlichen Erklärung, die sein Strafverteidiger verliest, präsentiert er eine neue Version des Tatgeschehens. Denn von einem Verbrechen aus Eifersucht, wie er es in der Polizeivernehmung geschildert hatte, will er nun nichts mehr wissen. Stattdessen behauptet er, Moritz im Affekt getötet zu haben. Der neue Partner seiner Ex-Freundin habe ihn nach einer Prügelei auf dem Parkplatz als impotenten Idioten beschimpft. Da seien bei Kai die Sicherungen durchgebrannt. Mehr kommt von ihm nicht. Doch die Geschehnisse des 2. Oktober 2018 zu rekonstruieren, gelingt dem Gericht auch ohne seine Hilfe. Denn nach einigen Verhandlungstagen nimmt sich die Kammer schließlich das wichtigste Beweisstück vor, das Überwachungsvideo. Die Aufnahmen, die nun auf einer Großleinwand gezeigt werden, in Kombination mit den Chatnachrichten, zeichnen ein eindeutiges Bild davon, wie und warum Moritz sterben musste. Um seinem Herzschmerz ein Ende zu setzen, schmiedet Kai im September 2018 einen Plan. Davon ist das Gericht überzeugt. Er wird Moritz, den neuen seiner großen Liebe Julia, töten. Denn sobald der 27-Jährige tot ist, da ist Kai sich sicher, steht einem Liebescomeback zwischen ihm und seiner Julia nichts mehr im Weg. Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, wendet er sich an seinen Pflegebruder Tarek. Der 17-Jährige, der wie ein echter Bruder für ihn ist, weiß um seinen Kummer und seine Wut. Und Kai wiederum weiß, dass Tarek Kontakte ins kriminelle Milieu hat. Also weiht er den Teenager ein und bittet ihn, mögliche Mittäter für die Tat zu suchen. Bereits kurze Zeit später teilt Tarek Kai mit, zwei Männer gefunden zu haben, die sich an Kais Plan beteiligen würden. Vorausgesetzt, er zahlt ihnen 3000 Euro. Kai willigt ein. Der mörderische Plan gilt als besiegelt. Am 2. Oktober 2018 passiert es schließlich. Nachdem Kai den ganzen Tag bei den Renovierungsarbeiten geholfen hat, holt er am späten Abend zunächst Tarek, dann Mert und Ali ab. Gemeinsam wollen sie zunächst überprüfen, ob sich Moritz noch in der neuen Wohnung befindet. Doch die Frage erübrigt sich, als Kai im Kreisverkehr eines Industriegebiets ein Fahrzeug entgegenkommt, das er nur zu gut kennt. Es ist der Wagen von Moritz, seinem heimlichen Erzfeind, dem er eben noch beim Renovieren geholfen hat. Auch Moritz scheint Kai zu bemerken und die beiden Autos kommen nebeneinander zum Stehen. Das Gericht ist überzeugt, Kai beschließt nun, seinen Plan vorzuziehen und sich die spätabendliche Leere im Gewerbegebiet zunutze zu machen. Bei heruntergelassenen Fensterscheiben schlägt er Moritz vor, noch gemeinsam eine zu rauchen, ehe beide ihre Fahrt fortsetzen. Kurz darauf lenken sie ihre Autos nacheinander auf den angrenzenden Parkplatz. Was dann passiert, zeigt das Überwachungsvideo. Moritz ist der Erste, der aussteigt. Ein paar Mal zieht er an seiner Zigarette, ehe sich auch die Türen des anderen Wagens öffnen und zwei Männer hinaustreten. Kai und Tarek. Geradewegs gehen die beiden auf Moritz zu. Dann holt Tarek plötzlich aus und schlägt Moritz unvermittelt ins Gesicht. Es ist der Moment, in dem sich die Hintertüren von Kais Fahrzeug öffnen und auch Mert und Ali aussteigen und der, in dem bei Moritz die Panik aufsteigt. Zu viert kesseln die jungen Männer Moritz ein, der sich zunächst aus der Gruppe befreien kann. Doch sie holen ihn schnell wieder ein. Dann sticht Tarek Moritz mehrmals in die Beine. Daran lässt das Video trotz schlechter Auflösung keinen Zweifel. Gemeinsam machen sich die Männer nun daran, den schwer verletzten Moritz zu Kais Auto zu schleifen. Mit vereinter Kraft hieven sie ihn in den Kofferraum und schließen ihn darin ein. Doch als die vier Täter wieder losfahrbereit im Wagen sitzen, geht plötzlich die Heckklappe auf. Moritz hat sich befreit. Offenbar hat er trotz seiner Verletzung all seine Kräfte mobilisiert, um seinen Angreifern zu entkommen. Doch so sehr sein Überlebensinstinkt ihn auch antreibt, die Flucht gelingt ihm nicht. Denn was das Video als nächstes dokumentiert, lässt viele Prozessanwesende den Blick von der Leinwand abwenden. Kai, der bis eben noch am Steuer des Wagens saß, nimmt die Verfolgung auf. Bereits nach wenigen Metern, in Höhe eines Metallzauns, hat er Moritz eingeholt und drückt ihn zu Boden. Dann zeigt die Aufnahme, wie Kai sich über Moritz beugt und mit dem Messer ausholt. Wieder und wieder. Dutzende Male.
Junge.
Irgendwann lässt er sein Opfer am Straßenrand liegen, steigt wieder ins Auto und fährt mit seinen drei Komplizen davon. Elke und Jörg sind fassungslos. Um das Tatgeschehen möglichst genau zu analysieren, spult das Gericht das Video immer wieder zurück. Etliche Male müssen die trauernden Eltern auf der Großleinwand mit ansehen, wie Moritz gewaltsam niedergestochen wird, wie niemand ihrem Sohn zu Hilfe eilt und wie Kai seinen angeblichen Freund nicht nur tötet, sondern nahezu hinrichtet. Und das nur, damit Moritz nicht mit der Frau zusammen ist, die Kais Meinung nach zu ihm gehört. Nach einigen Minuten nimmt Elke schließlich ihre Brille ab. Sie hat genug gesehen. Als es der Kammer genauso geht, wird nach 5 Monaten, am 20. Dezember 2019, das Urteil verkündet. Wegen des Mordes an Moritz werden alle 4 Angeklagten schuldig gesprochen. Das Gericht hält es für erwiesen, dass nicht nur Kai den 27-Jährigen auf dem Gewissen hat. Auch Mert und Ali, die ihn in den Kofferraum sperrten, um ihn an der Flucht zu hindern, sowie Tarek, der die beiden anheuerte und sich ebenfalls beteiligte, haben den Mord begangen. Denn mit ihrem Handeln, davon ist die Kammer überzeugt, haben sie unmittelbar zum Gelingen der geplanten Tötung beigetragen. Da Tarek zum Zeitpunkt der Tat gerade einmal 17 Jahre alt war, wendet das Gericht bei ihm das Jugendstrafrecht an. Die nächsten 7,5 Jahre sollen ihm in Haft das Unrecht seiner Tat verdeutlichen. Eine Milde, die Kai, Mert und Ali nicht erfahren. Sie werden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. In seiner Urteilsbegründung wendet sich der vorsitzende Richter vor allem an Kai. Er sei erschüttert von der unfassbaren Kälte und der geringen Wertschätzung für ein Menschenleben, die Kai mit dieser Tat bewiesen habe. Zudem ist er überzeugt, seine Schuld wiegt deutlich schwerer als die seiner Komplizen. Kai habe die Tat, mit der er Moritz als Nebenbuhler loswerden wollte, von langer Hand geplant und emotionalen Druck auf den damals 17-jährigen Tarek aufgebaut, damit dieser ihn unterstütze. Während der Ermittlungen und des Prozesses habe er weder Reue noch Einsicht gezeigt und habe nicht nur heimtückisch, sondern auch aus einem niedrigen Beweggrund getötet. Von Eifersucht getrieben habe Kai Moritz aus einem besonders verachtenswerten Tatmotiv ermordet. Nämlich in der Erwartung, dass er mit dem Mord an ihm das einzige Hindernis beseitige, das einem Liebescomeback zwischen ihm und Julia im Weg stehe. Zudem sei sein brutales Vorgehen nahe an der Verwirklichung der Grausamkeit und damit eines dritten Mordmerkmals gewesen. Eine juristische Bestandsaufnahme, die dazu führt, dass bei Kai die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Anders als Mert und Ali wird er also nicht nach 15 Jahren die Möglichkeit haben, aus der Haft entlassen zu werden. Wann er wieder die Freiheit erlangen wird, ist ungewiss. Sie standen so kurz davor, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Doch letztendlich endete das gemeinsame Leben von Moritz und seiner Freundin Julia, bevor es richtig begann. Und das nur, weil Kai es nicht ertragen konnte, dass seine große Liebe mit einem anderen Mann glücklich wird. Im Dezember 2018, noch vor Prozessbeginn am Aachener Landgericht, hat Julia einen Brief aus der JVA Köln bekommen. Ein Liebesbrief, den Kai in U-Haft verfasst hatte und in dem er ihr seine ewige Liebe beteuert. Der zeigt, dass Kai immer noch darauf hofft, ein Liebescomeback mit ihr zu feiern. Obwohl er ihren neuen Freund brutal getötet hat. Für Julia sind diese handgeschriebenen Zeilen bedeutungslos. Der Mann, dem ihr Herz gehört, ist tot. Denn ihre Liebe heißt nicht Kai, sondern Moritz.
So ein Schwachsinn, der liebt die ja nicht wirklich. Wenn man jemanden wirklich liebt, dann möchte man auch, dass die Person glücklich ist. Und dann akzeptiert man auch, wenn man selbst nicht die Person ist, die sie glücklich machen kann.
Ja, wenn das alles nicht so schrecklich geendet wäre, ne, dann würde man sagen, das ist alles delusional, was der Kai sich hier zusammenreimt, ja, nach dem Motto, der Moritz muss weg und dann kommt Julia sicher wieder mit mir zusammen, weil ich bin ja hier sicher nicht das Problem. Und dass er nicht mehr da ist, dafür sorge ich selber, ich bringe den einfach um und dann kommen wir zusammen. Und ich werde das auch nicht vertuschen oder so. Ich werde den einfach so abschlachten auf der Straße. Das wird dann auch noch von der Videokamera aufgenommen. Die Julia, die wird mich lieben. Ich schreibe ihr einfach einen Brief aus der U-Haft und dann kommen wir wieder zusammen. Also, was ist? Da würde man doch eigentlich denken, okay, was hat denn hier der psychiatrische Gutachter eigentlich zu gesagt? Genau. Ja, da war nix. Deswegen habe ich jetzt rausgelassen.
Wieder also, war nix.
Es gab natürlich...
Da gab es nichts zu begutachten in der Psyche.
Nee, also der hat nichts gefunden, deswegen habe ich es rausgelassen, ja.
Okay, interessant. Hm. Komisch.
Ja.
Wir kennen das ja aus anderen Fällen, wenn man dann auf einmal so verzweifelt ist, dass man die Person nicht halten kann und dieser Schmerz über den Verlust so groß ist, dass man dann halt eben zur Tat schreitet, richtet sich das in so einer Beziehungskonstellation, wenn man verlassen wurde, ja auch oft gegen die Frau. Hm. Und hier projiziert Kai ja die Ursache für all sein Unglück auf den Moritz. Und sieht dann dabei offenbar ja gar nicht, wie du eben auch schon gesagt hast, was er selbst damit zu tun haben könnte.
Ja. Und wenn man sich mal die Tat anguckt, die Eltern ja auch immer wieder anschauen mussten, was ich mir so schrecklich vorstelle, da in diesem Gerichtssaal auf der Großleinwand. Naja, aber wenn man sich diese Tat an sich anschaut, stellt man ja auch wirklich fest, da kommt echt einiges zusammen. Also nicht nur, dass die ja befreundet waren, ne, und er ihnen dann quasi so, kommen, wir rauchen noch eine Zigarette, also ihn da so in so einen Hinterhalt lockt. Also 4 gegen 1 auf den drauf und dann 52 Messerstiche, das muss man sich auch mal vorstellen. Wo die Kammer ja dann auch gesagt hatte, das schrammt hier schon nah an der Grausamkeit. Ja?
Mhm.
Und da hat es mich jetzt nicht so gewundert, dass das Gericht dann die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat. Wie die aber im Einzelnen geregelt wird, darum geht's jetzt in meinem Aha. Erstmal, wie schwer die Schuld eines Täters oder einer Täterin wiegt, das ist eine Frage, mit der sich Strafgerichte ja grundsätzlich auseinandersetzen müssen. Und Schuld meint in dem Fall das Ausmaß der individuellen Verantwortung einer Person für eine begangene Straftat. Und dieses Ausmaß zu bestimmen ist natürlich wichtig, um dann entscheiden zu können, wie hart eine Strafe sein muss, damit die dann auch gerecht ist. Und dazu schauen sich Gerichte, das haben wir auch schon bei Mordlust zur Genüge erklärt, verschiedene Sachen an. Also Tatumstände, aber auch die Motivation dahinter und auch die persönliche Situation der Person und so weiter. Und wenn TäterInnen ein Verbrechen begehen, das mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft wird, dann haben die Gerichte eben zusätzlich noch die Möglichkeit, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Wann das am Beispiel von Mord der Fall ist, erklärt uns Dr. Kai Daniel Weil, der ist Rechtsanwalt bei unserer Kanzlei des Vertrauens Abel und Kollegen und Experte unserer heutigen Folge.
Also die besondere Schwere der Schuld ist eigentlich ein Mittel, das insbesondere natürlich bei Verfahren, die den Vorwurf des Mordes betreffen, Verfahren oder Fälle rausstellen sollen, die irgendwie über das, ich sag mal, normale Maß eines Mordes hinausgehen. Also die in irgendeiner Art und Weise vielleicht krasser oder auch extremer sind als so der klassische Mord.
Und dieses Herausstellen, wie Weil es bezeichnet, hat nicht nur zur Folge, dass man dann TäterInnen vor Augen führt, dass man ihr Verbrechen halt besonders schlimm findet, sondern das hat auch konkrete Auswirkungen auf ihre Strafe. Weil anders als Menschen, die in Anführungszeichen nur zu lebenslang verurteilt werden, haben Personen, bei denen zusätzlich auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, nämlich nicht automatisch die Möglichkeit, nach 15 Jahren wieder rauszukommen. Also Menschen, die lebenslang bekommen, dürfen nach 15 Jahren einen Antrag auf Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung stellen und dann theoretisch nach 15 Jahren raus. Menschen mit besonderer Schwere der Schuld können das nicht. Bei denen wird erst während der Haft entschieden, wie viel länger die noch sitzen müssen. Ob ob die besondere Schwere der Schuld vorliegt, ist immer eine Frage zum einen des Gerichts, das über die eigentliche Tat entscheidet, später, wenn es dann um eine etwaige Aussetzung der Haftstrafe geht, aber auch wieder des Vollstreckungsgerichts. Und tatsächlich gibt es dann auch nur eine Vorgabe. Und zwar verlangt der Bundesgerichtshof sogenannte Umstände von Gewicht. Das klingt ziemlich vage und ist es auch. Allerdings gibt es so ein paar Kriterien, die sich im Laufe der Zeit durchgesetzt haben. Und zwar wird die besondere Schwere der Schuld oft dann festgestellt, wenn TäterInnen besonders brutal und grausam vorgegangen sind. Oder wenn die Opfer große Qualen erleiden mussten oder das Verbrechen an sich besonders verachtenswert ist. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn TäterInnen mehrere Mordmerkmale erfüllen oder wenn es mehrere Opfer gibt, mehrere Straftaten begangen wurden oder das Motiv besonders verwerflich ist. Ein besonders verwerfliches Motiv gab es zum Beispiel im Fall des Polizistenmörders vom Anfang dieser Folge, weil der hat nach der Tat ausgesagt, dass er aus allgemeinem Hass gegenüber der Polizei gehandelt hat.
Nun darf man sich das aber auch nicht beispielsweise so vorstellen, dass RichterInnen einfach Mordmerkmale zählen, um dann zu entscheiden, ob die besondere Schwere der Schuld angebracht ist oder dass mehrere Opfer automatisch bedeuten, dass die besondere Schwere der Schuld bejaht wird. Tatsächlich kommt es nicht auf einen dieser Faktoren allein an, sondern es geht um alle Umstände zusammen. Also Gesamtwürdigung ist dann das Stichwort, das der Bundesgerichtshof da verlangt. Und zwar von der Tat und der TäterInnen-Persönlichkeit. Und bei dieser Gesamtwürdigung kommt RichterInnen ziemlich viel Macht zu. Zum einen, weil diese Umstände von Gewicht, von denen Laura gerade gesprochen hat, eine ziemlich vage Formulierung sind. Und zum anderen, weil der BGH die Gesamtwürdigung einer Kammer nicht einfach durch seine eigene ersetzen kann. Also sprich, der BGH kann nicht einfach sagen, also so wie ihr die Umstände jetzt gewichtet habt, das ist falsch, wir gewichten so und so.
Also wir merken, die Entscheidung über die besondere Schwere der Schuld ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und zwar sowohl abhängig von Tat und TäterInnen als auch von der jeweiligen Kammer, die das entscheidet. Es kann so sein, dass eine Kammer die besondere Schwere der Schuld feststellt und sieht ganz deutlich, aber eine andere würde die gar nicht feststellen.
Genau. Überregionale Zahlen dazu, wie häufig die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, gibt es nicht. Grundsätzlich gibt es ohnehin nicht viele verlässliche Daten dazu. Zahlen der Leibniz-Universität Hannover zeigen aber immerhin, dass 2013 und 2014 jede fünfte Verurteilung wegen Mordes mit der besonderen Schwere der Schuld verknüpft wurde. Und das scheint ein guter Richtwert zu sein. Die Kriminalistische Zentralstelle hat nämlich 2021 festgestellt, dass bei 17,3% der GefängnisinsassInnen, die zu lebenslang verurteilt wurden und in dem Jahr entlassen wurden, die besondere Schwere der Schuld vorlag. Also bei etwa jeder sechsten Person.
Es kommt also gar nicht selten vor, was ich eigentlich gedacht hätte, weil ich habe dann mal so Revue passieren lassen und bei 5 Jahren Mordlustrecherche hatte ich die besondere Schwere der Schuld gefühlt nicht häufig auf dem Tisch.
Nee, würde ich auch sagen.
Ne? Also nicht jeder sechste Mord, den wir hier verhandeln, in Anführungszeichen, glaube ich nicht, nee.
Naja, es wäre auch interessant zu wissen, wie oft wir eigentlich hier von Mord sprechen,
ja.
Ne? Kann das nicht mal jemand machen, mit einer KI oder so rausfinden? Nee, das wäre wirklich toll, wenn wir hier über alle Fälle, die wir hier erzählt haben, so eine Statistik hätten.
Ja, genau.
Gibt es Menschen mit viel Freizeit da draußen?
Ich hatte es ja erst hier gedacht, das könnte unsere Redakteurin nochmal nachgucken. Und dann dachte ich mir so, oh, da kriege ich Ärger, wenn ich sowas vorschlage.
Wie lange soll die daran sitzen?
Kannst du bitte nochmal alle Mordlust-Folgen hören?
So, das Interessante ist jetzt, dass die Geschichte, die ich jetzt erzähle, sich wirklich komplett von deiner unterscheidet. Nicht nur von der Tatbegehung, sondern auch von den Motiven her. Aber auch wenn wir uns den Fall jetzt nicht wegen des Oberthemas ausgesucht hätten und deswegen von vornherein gewusst hätten, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, kann man bei der Tat ganz klar sagen, das ist ein Anwärter für die besondere Schwere der Schuld. Mein Fall, Laura, zeigt, das ist nicht nur Freundschaften wie unsere gibt, die das Beste, sondern auch das Schlimmste in einem Menschen hervorrufen können. Dieser Fall wird sehr schlimm, deswegen findet ihr die entsprechende Triggerwarnung auch in der Folgenbeschreibung. Alle Namen habe ich geändert. Schon lang ist er aus ihnen herausgewachsen. Seinen winzigen Babyschuhen, die an den Schnürsenkeln unter dem Rückspiegel baumeln. Sie schwingen hin und her, während er den schwarzen Kleinwagen durch die Straßen lenkt. Heute Nachmittag wusste er noch nicht, wie dieser Tag verlaufen würde. Doch nun weiß der Mann am Steuer des Fiat Puntos genau, was er zu tun hat. Den Blick nach vorne gerichtet, greift er zum Handy, um seine Mutter anzurufen. Er wird heute nicht wie verabredet zum Essen kommen. Das muss er ihr noch sagen. Er hat andere Pläne. Und die haben mit etwas zu tun, was gerade in seinem Kofferraum liegt. 30. März 2003. Einige Stunden zuvor. Es ist ein sonniger Tag, der die Menschen in Nordrhein-Westfalen erfreut. Kurz vor den Osterfeiertagen zeigt sich der Frühling heute von seiner besten Seite und zieht viele vor die Tür. So auch Noah und Lina. Die beiden Kinder hält es an diesem Sonntag nicht im Haus. Sie wollen raus und etwas erleben. Schließlich müssen sie sich morgen schon wieder ihre Ranzen auf die Rücken schnallen und zur Schule. Noah und Lina sehen einander sehr ähnlich und das liegt nicht nur an den nahezu identischen Brillen, durch die sie auf die Welt blicken. Sie haben die gleichen braunen Augen, das gleiche dunkelblonde Haar. Bei Lina ist es schulterlang und leicht gelockt. Noah trägt es kurz. Optisch könnten die beiden als Zwillinge durchgehen, wäre da nicht der Altersunterschied von 2 Jahren. Der 11-Jährige und seine 9-jährige Schwester bilden ein klassisches Geschwisterpaar. Sie streiten und vertragen sich, beschuldigen und verbünden sich. Doch allen voran machen sie eins, sie spielen miteinander. Zum Beispiel auf der alten Zeche. Ein ehemaliges Bergwerk, in dem früher Steinkohle abgebaut wurde. Nun, wo es draußen wärmer wird, suchen sie immer wieder das Gelände auf, das sich gerade mal 1 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause befindet. Für Noah und Lina gleicht die Zeche einem Abenteuerspielplatz. Ihnen macht es großen Spaß, in die vielen Schächte zu klettern und die Höhlen zu erkunden. Deswegen wollen sie auch heute wieder dorthin. Voller Vorfreude treten die Kinder aus der Haustür und laufen los. Es wird das letzte Mal sein, dass sie gemeinsam zum Spielen aufbrechen. Einige Stunden später. Es ist ein besorgniserregender Anruf, der die Polizei an diesem Abend gegen 20.40 Uhr erreicht. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Frau. Obwohl sie sich hörbar Mühe gibt, Ruhe zu bewahren, sind die Angst und die Sorge, die in ihrer zittrigen Stimme mitschwingen, nicht zu überhören. Sie vermisst ihre Kinder. Am Nachmittag seien ihr Sohn und ihre Tochter zum Spielen in einer Steinkohlezeche aufgebrochen. Nach Hause gekommen seien sie jedoch nicht. In den vergangenen Stunden hätten sie und ihr Mann selbst nach den beiden gesucht, seien umhergelaufen, die Gegend abgefahren. Doch all das ohne Erfolg. Ihren Sohn und ihre Tochter hätten sie nicht gefunden. Noah und Lina sind verschwunden. Nachdem die Polizei die Vermisstenmeldung aufgenommen hat, beginnen BeamtInnen mit der Suche nach den Geschwistern. Nach und nach nehmen sie nahezu jeden Quadratmeter des Wohnortes der Geschwister unter die Lupe. Doch nicht nur sie halten Ausschau. Das Verschwinden von Noah und Lina hat sich mittlerweile herumgesprochen. Viele besorgte AnwohnerInnen haben ihre Abendpläne über Bord geworfen, um bei der Suche zu helfen. Wachsam laufen sie Wege und Straßen entlang, rufen die Namen der Kinder in die Dunkelheit hinaus und leuchten mit Taschenlampen in düstere Ecken. Je später es an diesem Sonntag wird, desto größer wird die Sorge um Noah und Lina. Während einige bereits vom Schlimmsten ausgehen, sind andere um Optimismus bemüht und machen einander Mut. Mit Sicherheit klärt sich alles auf. Bestimmt geht es den beiden gut. So muss es einfach sein. Alles andere wäre unerträglich. 31. März 2003, der nächste Tag. Es sind die wohl schlimmsten Momente im Berufsleben von PolizistInnen. Seit einigen Minuten sitzen BeamtInnen der Mordkommission einer Frau gegenüber, die einem Zusammenbruch nahe ist. Es ist die Mutter von Noah und Lina. Ihr lautes Schluchzen lässt ihren Oberkörper erzittern. Denn die Nachricht, die die ErmittlerInnen ihr soeben übermittelt haben, sollte kein Elternteil jemals zu hören bekommen. In der Nähe eines Waldparkplatzes hat ein Spaziergänger am frühen Morgen die Leiche eines Kindes entdeckt. Die Hände gefesselt mit Kabelbinder, der Kopf umhüllt von einer Plastiktüte.
Oh Gott.
Zaghaft zeigen die BeamtInnen der weinenden Frau ein Bild vom Gesicht des Leichnams, die nur einen kurzen, schmerzerfüllten Blick darauf wirft. Ja, das ist unser Baby, wimmert sie. Ein Satz, mit dem sie die Vermutung der Mordkommission bestätigt. Es ist Noah. Der Junge, der gestern Nachmittag zum Spielen aufgebrochen war, ist tot. Von seiner Schwester fehlt weiterhin jede Spur. Unmittelbar nach dem Leichenfund von Noah nimmt die Polizei die Ermittlungen auf. Für die BeamtInnen gilt es nun herauszufinden, wer den 11-Jährigen, der laut Obduktionsergebnis erstickt wurde, gewaltsam aus dem Leben gerissen hat. Und noch etwas beschäftigt die PolizistInnen. Wo ist die kleine Lina? Während hinsichtlich Noah traurige Klarheit herrscht, ist das Schicksal der 9-Jährigen nach wie vor ungewiss. Zwar liegt die Vermutung nahe, dass auch sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Schließlich ist sie am Tag ihres Verschwindens gemeinsam mit ihrem Bruder zum Spielen aufgebrochen. Doch die ErmittlerInnen geben die Hoffnung nicht auf, die Neunjährige lebend zu finden. In den kommenden Tagen wird die Suche nach Lina daher intensiviert. Hundertschaften der Polizei durchkämmen gemeinsam mit Ehrenamtlichen des Malteser Hilfsdienstes die umliegenden Wälder. PolizeitaucherInnen nehmen sich jeden noch so kleinen Tümpel in der Region vor und Bundeswehrflugzeuge halten mit Wärmebildkameras aus der Luft Ausschau nach dem vermissten Mädchen. Die Sorge um Lina ist in ihrem Wohnort mittlerweile omnipräsent. Immer wieder halten AnwohnerInnen eines der verteilten Flugblätter in den Händen, schauen bedrückt auf das abgebildete Foto von Lina und grübeln, was mit der Neunjährigen passiert ist. Eine Frage, die auch die PolizistInnen und alle freiwilligen HelferInnen beschäftigt. Fast alle. Denn eine Person, die sich an der Suche nach Lina beteiligt, sorgt sich nicht wirklich um sie. Ihr Engagement ist nur Fassade. Denn sie weiß, was mit dem kleinen Mädchen passiert ist. 5 Tage später. Das rot-weiß gestreifte Absperrband unterbricht das harmonische Grün der umliegenden Bäume. An anderen Tagen bietet das Waldstück eine idyllische Kulisse. Doch heute, am 6. April 2003, ist es ein Ort des Schreckens. 5 Tage. So lange haben Polizei und Freiwillige im Dauereinsatz nach Lina gesucht, nachdem ihr Bruder schon gefunden wurde. Ein Einsatz, der am heutigen Sonntag zu einem Ende kommt. Doch leider zu keinem Glücklichen. Auch Lina ist tot. Ein Spaziergänger hat ihre Leiche hier, rund 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, gefunden. Im Gegensatz zu ihrem Bruder ist der Kopf des Mädchens nicht mit einer Plastiktüte bedeckt. Die PolizistInnen können direkt in ihr starres, blasses Gesicht schauen und auf die Striemen, die ihren schmalen Hals überziehen. Lina wurde erdrosselt. Genauso wie Noah wurde auch ihr massive Gewalt gegen den Hals zugefügt. Die traurige Gewissheit vom Tod der Neunjährigen setzt selbst erfahrene ErmittlerInnen zu. Die Chance, Lina lebendig zu finden, war von Tag zu Tag geringer geworden. Das war ihnen klar. Doch nun steht ihnen erneut die schlimmste Aufgabe bevor. Sie müssen es den Eltern beibringen. Schon wieder. 11. April 2003. Die Trauer hängt wie eine dunkle Wolkendecke tief über der 55.000 EinwohnerInnenstadt. Nach und nach betreten zahlreiche Menschen an diesem Freitag die katholische Kirche mit der rotbraunen Fassade. Die schwarze Kleidung, die die meisten von ihnen gewählt haben, bildet einen Kontrast zu den weißen Wänden und dem Tageslicht, das durch die großen Fenster hineindringt. Etwa 2 Wochen nach dem Verschwinden von Noah und Lina ist heute der Tag gekommen, an dem die Kinder beigesetzt werden. Auf einem Friedhof, der nur einen Katzensprung von ihrem Zuhause entfernt ist, werden sie künftig ihre letzte Ruhe finden. Doch zunächst soll ein Trauergottesdienst an das Leben der Geschwister erinnern. Ein Leben, das viel zu kurz war und das durch ein Verbrechen gewaltsam beendet wurde. Etwa 1500 Personen sind gekommen, um an der Messe teilzunehmen. Familienmitglieder und FreundInnen, aber auch LehrerInnen und ganze Schulklassen. Vor allem für die anwesenden Kinder ist der Tod von Noah und Lina unbegreiflich. Noch vor kurzem saßen sie gemeinsam im Klassenzimmer und sind über den Schulhof gerannt. Nun müssen sie von den beiden Abschied nehmen. Da die Kirche nicht auf so viele Menschen ausgelegt ist, müssen viele der Trauergäste draußen bleiben. Ein Lautsprecher, der extra für den heutigen Tag aufgestellt wurde, gibt ihnen dennoch die Möglichkeit, den Gottesdienst zu verfolgen. Wer dagegen einen Platz auf einer der Holzbänke drinnen ergattert hat, wird nicht nur Zeugin emotionaler Worte, sondern auch eines traurigen Anblicks. Am Altar stehen 2 kleine Särge aus Buchenholz, verziert mit zahlreichen roten Rosen. In Liebe Mama und Papa steht in geschwungener Schrift auf einem weißen Schleifenband. Die Eltern von Noah und Lina haben in einem Seitenschiff der Kirche Platz genommen. Etwas abseits der trauernden Menge lauschen sie von dort aus den Worten des Pfarrers. Für den Geistlichen, der den Gottesdienst leitet, sind die getöteten Kinder keine Unbekannten. Erst vor 2 Jahren stand er Noah und Lina in dieser Kirche gegenüber, als er die Kommunion der beiden durchgeführt hat. Die Worte, die er zu Beginn seiner Predigt spricht, zeugen von Fassungslosigkeit und Schmerz gleichermaßen. Am liebsten möchte ich schweigen, gesteht er den Anwesenden. Ein Satz, mit dem er vermutlich vielen aus der Seele spricht. Doch Trauer und Anteilnahme beschränken sich nicht nur auf die Kulisse der Kirche. Immer wieder sieht man heute, am Tag von Noahs und Linas Beisetzung, Autos, an deren Antennen schwarze Schleifen befestigt sind. Viele Geschäfte haben zudem ihre Ladentüren verriegelt und Schaufenster abgedunkelt. Sie bleiben heute geschlossen. Das grausame Schicksal der getöteten Kinder ist omnipräsent bei Menschen in ihrem Wohnort. Und das auch noch Tage später. Denn neben Entsetzen ist da noch etwas, das der Tod von Noah und Lina in ihnen ausgelöst hat. Angst. Die Tatsache, dass die Person, die Noah und Lina getötet hat, noch frei herumläuft, gleicht vor allem für Eltern einem echten Albtraum. Viele Mütter und Väter lassen ihren Nachwuchs nicht mehr alleine draußen spielen. Orte, die einst von herzlichem Kinderlachen erfüllt wurden, sind nun ebenso verlassen wie still. Und SchülerInnen, die sich vor kurzem noch alleine auf den Weg zur Schule machten, werden nun schützend von ihren Eltern begleitet. Eines ist allen hier gewiss. Die Normalität wird erst wieder einkehren, wenn das Verbrechen an Noah und Lina aufgeklärt ist. Das ist auch der Polizei klar. Während Eltern ein wachsames Auge auf ihre Kinder werfen, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Insgesamt 80 BeamtInnen einer Sonderkommission setzen nun alles daran, herauszufinden, was den Geschwistern am 30. März widerfahren ist. Und vor allem, wer für ihren Tod verantwortlich ist. In den ersten Tagen nach dem Fund von Linas Leiche haben sich die Ermittlungen vor allem im Verborgenen abgespielt. Immer wieder hatten PolizistInnen neugierige JournalistInnen vertröstet, die sich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt hatten. Doch nun, wenige Tage nach der Beisetzung der Kinder, geht die Sondereinheit erstmals an die Öffentlichkeit. Denn die BeamtInnen sind auf der Suche nach möglichen ZeugInnen. Und das aufgrund konkreter Hinweise. Am Tag des Verschwindens von Noah und Lina hatte ein Anrufer bei der Polizei einen schwarzen Kleinwagen gemeldet, der sich ungewöhnlich fortbewegt hatte. Das Auto sei Schlangenlinie gefahren und habe einen Dauerhubton von sich gegeben und ein Kind habe immer wieder gegen eines der Fenster geschlagen. Am Tag der Meldung hatten PolizistInnen dieser Beobachtung noch nicht viel Bedeutung beigemessen. Nun ziehen die ErmittlerInnen jedoch in Erwägung, dass es womöglich Noah oder Lina waren, die panisch auf sich aufmerksam machten. Ein verzweifeltes Hämmern nach Hilfe, die niemals kam. Doch das ist nicht der einzige Hinweis. An den Fundorten haben ErmittlerInnen männliche DNA sichergestellt. Zudem wurde an einer Elektrikerzange, die nur wenige Meter von Noahs Leiche entfernt lag, ein Fingerabdruck extrahiert. Um diese Spuren verwertbar zu machen, kündigt die Mordkommission nun, knapp 2 Wochen nach dem Verschwinden der Geschwister, Großes an. Ein Massengentest. Mehr als 2000 Männer zwischen 14 und 70 Jahren aus der Region sollen schon bald freiwillig ihre Münder öffnen, wenn die Polizei die Wattestäbchen zückt. Ein Vorhaben, von dem sich die Ermittelnden viel versprechen. Doch zur Durchführung dieses Tests soll es nicht kommen. Die Stäbchen bleiben trocken. Und das aus einem guten Grund. In den Tagen nach dem ZeugInnenaufruf der Polizei klingeln die Telefone der BeamtInnen nahezu in Dauerschleife. Immer wieder wählen Menschen die Hotline, die die Mordkommission extra für den Fall eingerichtet hat, um ihre Beobachtungen oder Vermutungen mitzuteilen. Und irgendwann fällt den Ermittelnden auf, eine Stimme ist ihnen mittlerweile vertraut. Denn es gibt eine Person, die sich regelmäßig bei ihnen meldet. Hinweise hat sie nicht. Stattdessen gibt der Mann an, sich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigen zu wollen. Wieder und wieder, Tag für Tag. So viel Interesse, das kommt den BeamtInnen merkwürdig vor. Sie beschließen, den Unbekannten genauer unter die Lupe zu nehmen. Und auf den ersten Blick entpuppt sich der Neugierige als echter Wohltäter. Als ehrenamtliches Mitglied der Malteser Hilfsorganisation setzt er sich regelmäßig für andere ein und hat sich in den vergangenen Wochen sogar an der Suche nach Lina beteiligt. Da den PolizistInnen seine ständigen Nachfragen dennoch suspekt vorkommen, entscheiden sie sich dazu, ihm einen Besuch abzustatten und fahren zu seiner Wohnung. Immer wieder betätigen sie die Klingel und klopfen an die Tür und verschaffen sich letztendlich selbst Zutritt. Eine Entscheidung, die sich als richtig erweist, denn lange müssen die BeamtInnen sich nicht umsehen, um etwas zu entdecken, das ihre Aufmerksamkeit erregt. In einem der Räume finden sie ein Werkzeug, das ihnen bekannt vorkommt. Eine Elektrikerzange. Und zwar nicht irgendeine, sondern genau dasselbe Modell, das neben Noahs Leiche gefunden wurde. Es ist der Moment, in dem den BeamtInnen klar wird, sie sind auf der richtigen Spur. 2 Tage später. Sieht so ein Kindermörder aus? Es ist eine Frage, die sich vermutlich viele Menschen stellen, die an diesem Tag das Fahndungsfoto der Mordkommission in der Presse betrachten. Denn rein optisch wirkt das, was sie dort sehen, völlig unscheinbar. Das volle Gesicht und die gerötteten Wangen wirken beinahe kindlich, genauso wie sein zaghaftes Lächeln, das den Blick auf eine Zahnlücke freigibt. Der 28-jährige Nico Blümel wird seit heute polizeilich gesucht. Doch er ist nicht der Einzige. Neben ihm ist noch ein weiterer Mann abgelichtet. Paul Fischer steht darunter. Der schmale Mann hat eine Halbglatze und trägt eine Brille mit runden gerahmten Gläsern. Der 33-jährige Paul Fischer und der 28-jährige Nico Blümel werden seit heute polizeilich gesucht. Sie sind diejenigen, die Noah und Lina getötet haben. Davon gehen die ErmittlerInnen der Mordkommission fest aus. Aufgrund seiner ständigen Anrufe war Blümel der Erste, der in den vergangenen Tagen ins Visier der Mordkommission geraten war. Zudem wurde auf der Zange, welche die ErmittlerInnen in seiner Wohnung gefunden hatten, der gleiche genetische Fingerabdruck festgestellt wie auf dem Werkzeug, das an Noahs Leichenfundort gefunden worden war. Aber an dem Auffindeort war nicht nur die DNA-Spur von einem, sondern von zwei Männern sichergestellt worden. Und dieser zweite soll Blümels Freund und Nachbar Fischer sein. Ein Mann, mit dem Blümel Tür an Tür wohnt, viel Zeit verbringt und der in der Vergangenheit nicht nur erwachsene Frauen sexuell belästigt hat, sondern auch Kinder. Dass bei Blümel und Fischer trotz Haftbefehl die Handschellen noch nicht geklickt haben, liegt daran, dass sie flüchtig sind. NachbarInnen geben an, die beiden Männer das letzte Mal vor 2 Tagen gesehen zu haben. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Genauso wie von Blümels Auto. Ein schwarzer Fiat Punto. Die Polizei ist sich sicher, es ist der Wagen, mit dem sie auf und davon sind. In dem sie ihrer Verhaftung entgehen wollen. Und in dem womöglich vor wenigen Wochen ein Kind voller Todesangst gegen die Scheibe geklopft hat. Der nächste Tag. Mit knatternden Geräuschen nähert sich der Hubschrauber dem Flugplatz. Die Männer, die wenig später herausgeführt werden, werden bereits erwartet. Und zwar von Menschen in Uniform. Es sind Blümel und Fischer. In Handschellen führen Polizeibeamte sie zu den Einsatzfahrzeugen, während Jacken, die sie über ihren Köpfen tragen, ihre Gesichter abschirmen. Nur einen Tag nach Beginn der Öffentlichkeitsfahndung werden Blümel und Fischer an diesem Gründonnerstag der Polizei übergeben. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte den schwarzen Fiat mit dem gesuchten Kennzeichen am frühen Morgen auf einer Autobahn Richtung Basel entdeckt, in der Schweiz. Kurze Zeit später wurden die flüchtigen Männer an einer Raststätte festgenommen und über den Luftweg nach Deutschland ausgeliefert. Die Festnahme von Blümel und Fischer lassen Polizei und Bevölkerung aufatmen. Endlich sind die Männer geschnappt, die Noah und Lina getötet haben sollen. Endlich können Eltern ihre Kinder wieder unbesorgt draußen spielen lassen. In ihren Vernehmungen zeigen sich Blümel und Fischer geständig. Mehr noch, sie sind nahezu redselig. Ausgiebig und präzise schildern sie die Einzelheiten ihrer Taten. Wie sie Noah und Lina beim Spielen entdeckt haben. Sie mit einer perfiden Masche zum Auto gelockt haben. Und dass sie Noah töteten, um sich ungestört Lina widmen zu können. Es sind Details, die den VernehmungsbeamtInnen klar machen. Die letzten Stunden von Noah und Lina gleichen einem Martyrium. Und dafür gehören die Männer bestraft. 5. November 2003. Es ist eine angespannte Stimmung, die vor dem Landgericht herrscht. Knapp 7 Monate nach dem Tod von Noah und Lina ist nun der Tag gekommen, an dem der Prozess gegen ihre Peiniger beginnt. Ein Ereignis, das die Emotionen hochkochen lässt. Denn zuletzt hatten Staatsanwaltschaft und Mordkommission bestätigt, dass es Blümel und Fischer offenbar nicht nur darum ging, Noah und Lina zu töten. Sie hatten auch ein sexuelles Motiv. Im Landgericht ist die Polizeipräsenz gewaltig. Denn für den Prozess gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. So nehmen Fischer und Blümel, die an diesem Mittwoch nacheinander den Schwurgerichtssaal betreten, hinter einer Panzerglasscheibe auf der Anklagebank Platz. Die Plätze neben der Staatsanwaltschaft bleiben unterdessen leer. Zwar treten die Eltern von Noah und Lina die Nebenklage an, am Prozess teilzunehmen und jenen Männern ins Gesicht zu blicken, die ihnen das Liebste genommen haben, das schaffen sie jedoch nicht. Gemeinschaftlicher Mord, Freiheitsberaubung mit Todesfolge und sexueller Missbrauch. So lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft. Schwerwiegende Vorwürfe, auf die Blümel und Fischer unterschiedlich reagieren. Der 28-jährige Blümel, gekleidet im blauen Hemd und dunklem Nadelstreifenanzug, wirkt aufgeregt und nahezu ängstlich. Immer wieder zupft er seine Krawatte zurecht und schaut betreten zu Boden. Ganz anders als Fischer. Mit verschränkten Armen lauscht der 33-Jährige der Anklageverlesung und wirkt teilnahms- und emotionslos. Ab und an verraten seine zuckenden Mundwinkel jedoch, dass er nur schwer ein Grinsen zurückhalten kann. Die Männer auf der Anklagebank würdigen sich keines Blickes. Nun, wo ihnen der Prozess gemacht wird, haben sie sich offensichtlich nichts mehr zu sagen. Dabei ist es noch nicht lange her, dass die beiden unzertrennlich waren, viel Zeit miteinander verbrachten und gegenseitig das Schlimmste ineinander zum Vorschein brachten. 1993, 10 Jahre zuvor, lernen sich Fischer und Blümel in einem Spielzeuggeschäft kennen. Blümel schaut sich dort gerade Modellautos an, die er leidenschaftlich gern sammelt. Die Männer kommen ins Plaudern und verstehen sich auf Anhieb. Der damals 18-jährige und unsichere Blümel ist beeindruckt von Fischers sicherem Auftreten und seiner forschen Art. Als die beiden schließlich Wohnungen im selben Mehrfamilienhaus beziehen und fortan Tür an Tür wohnen, verbringen sie noch mehr Zeit miteinander. Vor allem Fischer ist oft zu Hause. Er ist arbeitslos und verdient sich lediglich mit Hausmeistertätigkeiten im gemeinsamen Wohnhaus ab und an etwas dazu. Blümel dagegen ist als Industrieelektroniker oft auf Montage. Die freien Tage, die er hat, widmet er jedoch seinem Freund und Nachbar. Regelmäßig sitzen die zwei in einer der beiden Souterrain-Wohnungen zusammen, tauschen sich aus, reden über Motorsport und trinken Rotwein. Und nach einigen Gläsern wird immer wieder klar, schnelle Fahrzeuge sind nicht das einzige gemeinsame Interesse der Männer. Sie teilen auch gewisse Fantasien, furchtbare Fantasien. Und in denen spielen Kinder die Hauptrolle. Bereits seit einigen Jahren hat Blümel grausame Vorstellungen. Immer wieder stellt er sich vor, ein kleines Mädchen gefangen zu halten, sich an ihm zu vergehen und es zu quälen. Mit erwachsenen Frauen kann der unsichere Elektriker nichts anfangen. Sie schüchtern ihn ein und machen ihm nahezu Angst. Erst recht, seit er das erste Mal im Bett, Zitat, versagt hat, so erzählt er es später vor Gericht. Kindern dagegen fühlt er sich überlegen und diese Position gefällt ihm weitaus besser. Ähnlich ist das bei Fischer, in dem Blümel einen Gleichgesinnten gefunden hat. Fischer ist Exhibitionist. Immer wieder steht er nackt und masturbierend am Fenster, wenn Schulkinder daran vorbeilaufen. Es ist ein Verhalten, das ihm nicht nur immer wieder Probleme mit der Polizei einbringt, sondern auch einen Spitznamen. Rubbelmann, so nennen ihn die Kinder, die ihn regelmäßig entdecken. Eine Bezeichnung, die keine weitere Erklärung braucht. Hm. Ich das erzählt, dass mir das auch mal passiert ist?
Nee.
Da war ich vielleicht so 13 oder so. Da bin ich von der Schule nach Hause gelaufen, so einen Berg runter. Und da klatschte das dann irgendwie so ans Fenster. Und dann guckte ich so und dann sah ich halt da nur so Beine und nee. Halt einen wedelnden Penis.
Oh Gott.
Der halt gegen das Fensterglas so ekelhaft geschlagen wurde vom Besitzer.
Wow.
Ja. Ob Blümel und Fischer, Noah und Lina wirklich getötet haben, daran hegt im Gerichtssaal niemand auch nur einen Zweifel. Schließlich hatten die Angeklagten bereits kurz nach ihrer Verhaftung gestanden. Und auch nun, in Anwesenheit der Schwurgerichtskammer, sind beide bereit, über ihre Taten zu sprechen. Anders als Fischer, der während seiner Schilderung keinerlei Emotionen zeigt, bricht der jüngere Blümel dabei immer wieder in Tränen aus. Er habe nie vorgehabt, seine Fantasien in die Tat umzusetzen, beteuert er. Alles sei von Fischer ausgegangen. Der habe das Sagen gehabt, sei die treibende Kraft hinter den Verbrechen gewesen. Doch seinem ehemaligen Freund die alleinige Schuld zuzuschieben, das gelingt Blümel nicht. Denn mit jedem grausamen Detail, das sie schildern, rekonstruieren sie nicht nur das Martyrium, das Noah und Lina erleiden mussten. Ihre Aussagen machen vielmehr deutlich, frei von Schuld ist keiner von ihnen. Ganz im Gegenteil. Am 30. März 2003 sitzen Blümel und Fischer wieder einmal gemeinsam im Auto. Bereits seit Monaten fahren sie regelmäßig durch die Gegend, um Ausschau nach jungen Mädchen zu halten. Auf die Pirsch fahren, so bezeichnet Fischer es. An einer verlassenen Steinkohlezeche entdecken die beiden schließlich zwei spielende Kinder, Noah und Lina. Vor allem die Neunjährige weckt das Interesse der Männer. Um die Kinder nicht sofort zu verschrecken, haben sich Blümel und Fischer eine perfide Masche überlegt. Sie geben sich als Zivilbeamte aus. Blümel ist dafür extra in eine alte Polizeijacke geschlüpft, die er zuvor übers Internet erworben hat. Als die Männer sich den Kindern nähern, erhebt Fischer seine Stimme. »Halt, Polizei«, ruft er. »Stehen bleiben.« Dann zücken die beiden ihre vermeintlichen Dienstausweise, die nichts weiter als Videothekausweise sind, und fordern die Kinder auf, ihnen zum Auto zu folgen. Noah und Lina, offenbar eingeschüchtert, gehorchen. Dann geht's ganz schnell. Blümel und Fischer packen nun die arglosen Geschwister, fesseln sie und bringen sie mit Klebeband auf ihren Mündern zum Schweigen. Dann zerren sie Noah und Lina in Blümels Auto und verstecken sie unter einer Decke. Eine ganze Weile fahren die beiden mit den verängstigten Kindern auf der Rückbank durch die Gegend. Minuten, in denen eines von ihnen womöglich panisch gegen ein Fenster klopft. Erst als die Dunkelheit das Tageslicht verdrängt, parken sie den Wagen in der Tiefgarage ihres Wohnhauses. Noah sperren sie in den Kofferraum. Lina nehmen sie mit in eine ihrer Wohnungen. Mit ihr haben sie konkrete Pläne. Und da der Junge dabei nur stören würde, muss er weg. Da sind sich die beiden einig. Während Fischer Lina bewacht, setzt sich Blümel also erneut hinter das Steuer und fährt los. Während er den schwarzen Fiat durch die Straßen lenkt, in dessen Kofferraum Noah liegt, greift er zum Handy, um seine Mutter anzurufen. In einem kurzen Telefonat sagt er ihr, dass er heute nicht wie verabredet zum Essen kommen wird. Er hat andere Pläne. Nach einigen Minuten erreicht der 28-Jährige schließlich einen abgelegenen Waldparkplatz und zerrt Noah heraus. Zunächst stülpt er ihm eine Tüte über den Kopf. »Ich konnte seinen Anblick nicht ertragen«, gesteht er dem Vorsitzenden Richter. Dann drückt er mit den Händen zu und tötet den Elfjährigen. Ein Entschluss, den auch der Mann bestätigt, der mit ihm auf der Anklagebank sitzt. Der Junge musste sterben, weil er seine Schwester nicht beschützt hat, stellt es Fischer dar. Eine furchtbare Behauptung. Als Blümel am Abend des 30. März schließlich nach dem Mord an Noah zurück nach Hause kehrt, erwartet Fischer ihn bereits. Gemeinsam fesseln sie Lina nun ans Bett, verbinden ihr die Augen und vergehen sich nacheinander an ihr. Den ganzen Abend, die ganze Nacht.
Oh Gott, nein.
Ab und zu lösen sie ihre Fesseln, um mit ihr in die Wohnung nebenan zu wechseln. Es sind kurze Momente, in denen Lina den Höllenqualen entkommt. Doch kurz danach setzen die Männer den Missbrauch fort. 2 Tage dauert das Leiden des kleinen Mädchens an. Dann beschließen Blümel und Fischer, auch sie zu töten. In einem Waldstück legt Fischer ihr eine Paketschnur um den Hals und zieht zu. Als Lina wimmert, dass sie keine Luft mehr kriegt, sagt er ihr, Zitat, dass das ja auch Sinn und Zweck der Übung sei. Als es den beiden Männern schließlich zu lange dauert, legt auch Blümel wortwörtlich Hand an und drückt Lina den Hals zu, bis das Leben aus ihr gewichen ist. Anschließend fahren die Männer nach Hause, als sei nichts gewesen. Die Anwesenden im Gerichtssaal sind fassungslos. Die detaillierten Erzählungen der Täter sind für die meisten von ihnen kaum zu ertragen. Auf den ZuschauerInnenbänken tauschen viele Menschen geschockte Blicke aus. Andere zücken immer wieder die Taschentücher, um sich die Tränen aus ihren Gesichtern zu wischen. Noah und Lina mussten Furchtbares erleiden. Das ist spätestens jetzt allen von ihnen klar. Doch eine Sache bleibt nach wie vor unklar. Was hat Blümel und Fischer zu Tätern solch grausamer Verbrechen gemacht? Es ist eine Frage, die beide selbst vor Gericht zu beantworten versuchen. Und zwar mit Ausführungen, die nur so vor Selbstmitleid triefen. Denn sowohl Fischer als auch Blümel machen Erlebnisse in ihrer Kindheit für ihre dunklen Gedanken verantwortlich. Vor allem der 28-jährige Blümel suhlt sich nahezu in seiner Opferrolle. Hänseleien, Mobbing, Prügel, all diese Dinge seien in seiner Kindheit omnipräsent gewesen. Und auch jetzt als Erwachsener würde man ihn stets klein halten, ihn für dumm verkaufen. Daher habe er sich ein Ventil gesucht. Ich tauchte in Fantasien ab, sagt er dem vorsitzenden Richter. Fantasien, in denen ich die Kränkung, die ich tagtäglich erlebte, heimzahle.
Also sorry, aber der Typ soll einfach seine Klappe halten. Der macht mich so wütend.
Und auch Fischer macht deutlich, dass er die Schuld für die Verbrechen an Noah und Lina keinesfalls nur bei sich sieht. Als er dem Gericht etwa schildert, dass er sich extra Zeit gelassen habe, Lina zu erdrosseln, macht er klar, ich wollte Rache nehmen, weil ich als Hausmeister oft von Kindern geärgert worden bin. Rache an einer 9-Jährigen. Blümel und Fischer, sie beide sprechen lang und ausführlich über Kränkungen, die sie erlebt haben wollen. Doch es sind Angaben, von denen sich das Gericht unbeeindruckt zeigt. Das Urteil, das am 8. Dezember verkündet wird, sorgt daher für keine großen Überraschungen. Sowohl Blümel als auch Fischer werden wegen gemeinschaftlichen Mordes an Noah und Lina, Freiheitsberaubung mit Todesfolge sowie Missbrauch von Kindern zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Gerade mal 40 Minuten dauert die Begründung des vorsitzenden Richters. Er verzichtet darauf, den Tathergang noch einmal zu beschreiben. Er ist sich sicher, alle haben genug gehört. Der Jurist betont, dass er noch nie einen Fall verhandelt habe, der so verachtend, kaltherzig und unbegreiflich sei. Bei der Begehung ihrer Taten hätten Blümel und Fischer als gleichwertige Partner gehandelt. Für sich genommen seien die beiden eher ängstliche, feige und harmlose Menschen. Gemeinsam hätten sie jedoch eine verhängnisvolle Gemeinschaft gebildet und sich in tragischer Weise ergänzt. Für das, was die beiden getan haben, gibt es keine Vergebung. Davon ist der Vorsitzende überzeugt und erkennt bei beiden Männern die besondere Schwere der Schuld an. Blümel und Fischer hätten ein grausames Verbrechen begangen, das an Kaltherzigkeit kaum zu übertreffen sei. Das zeige sich allein an der Vielzahl von Mordmerkmalen, die beide mit den Tötungen der Kinder erfüllt hätten. So hätten Blümel und Fischer mit der Auslebung ihrer lang gehegten Fantasien nicht nur aus niedrigen Beweggründen gehandelt, sie hätten Noah und Lina auch getötet, um ihre zuvor begangene Straftat, nämlich die Freiheitsberaubung der Kinder, zu verdecken. Zudem hätten beide mit dem Mord an Noah das Mordmerkmal der Ermöglichungsabsicht erfüllt. Der Junge habe sterben müssen, damit Fischer und Blümel sich ungestört dem Missbrauch der kleinen Schwester widmen konnten. Diesen Männern die Möglichkeit zu geben, nach 15 Jahren wieder in Freiheit zu leben, ist mehr als unangemessen, meint die Kammer. Mit der Begründung der besonderen Schuldschwere stellt der Richter Blümel und Fischer zugleich eine düstere Zukunftsprognose. Das, was die beiden in Haft erwarte, sei womöglich, Zitat, schlimmer als die Todesstrafe. Im Gefängnis könnten sie sich auf lange Zeit nicht sicher bewegen. Als Kindermörder und Kinderschänder würden sie dort auf der untersten Stufe stehen. Es sind Worte, die die Männer auf der Anklagebank unterschiedlich aufnehmen. Blümel weint leise vor sich hin. Fischer dagegen blickt starr und kaugummikauend aus dem Fenster. Hinaus in die Freiheit, die er und sein Komplize womöglich nie wieder erlangen werden. Der Tod von Noah und Lina, er hat Spuren in ihrem Heimatort hinterlassen. Auch Jahre nach den grausamen Verbrechen an den Kindern suchen Menschen immer wieder die letzte Ruhestätte der Geschwister auf. Sie legen Blumen ab, zünden Kerzen an, betrachten die goldene Sonne, die auf dem geschwungenen Grabstein aus grauem Marmor eingraviert ist. Ein Symbol, das nur kurzfristig Trost spendet. Denn Fakt ist, gegen die Dunkelheit, die seit den Morden an Noah und Lina in die Herzen der AnwohnerInnen eingezogen ist, hat die Sonne keine Chance.
Genau wie du gesagt hast am Anfang, wenn man diese Tat hört und wie die Kinder leiden mussten, kann man das zu 100% nachvollziehen, dass hier herausgestellt werden sollte, dass diese Taten schlimmer sind als die meisten anderen und deswegen auch eine besonders schwere Strafe verhängt wurde. Was mich aber ehrlich gesagt irritiert hat, ist, dass der Richter bei seiner Urteilsbegründung denen schon mal erzählt hat, was die in Haft erwarten können. Also finde ich ja, weiß ich nicht, also finde ich ja jetzt nicht schlecht, denen dann das nochmal so in die offene Wunde zu reiben. Aber hätte ich jetzt irgendwie so professionell gesehen nicht, auch nicht erwartet von einem Richter, ne?
Ja, also mich hat das tatsächlich auch gewundert.
Ich könnte mir vorstellen, also dass der auch tatsächlich mit diesem Fall oder mit den Emotionen, die mit diesem Fall einhergehen, auch irgendwie überfordert war. Es ist ja wirklich auch kurz, ne? 40 Minuten Urteilsbegründung, ne? Da auch darauf zu verzichten, die Tat nochmal zu erzählen. Also ja, so ein Fall wird er ja auch noch nicht auf den Tisch gehabt haben, ne?
Ja, jetzt nur so auf dem Papier hat sich das erstmal so gelesen, als wäre er jetzt nicht unglücklich darüber, dass das quasi noch eine zusätzliche Strafe sein könnte, durchgeführt von der Gesellschaft.
Ja.
In Haft. Nochmal ganz kurz, wie alt war der Täter in deinem Fall?
23.
23, okay. Bei mir waren die ja 28, also es war der Blümel, ne, der so ein bisschen devoter war, und 33 Jahre alt war der Fischer.
Und damit waren zumindest die Haupttäter in unseren Fällen alt genug für die besondere Schwere der Schuld. Die gibt es nämlich erst ab 18 Jahren. Und warum, das erzähle ich jetzt in meinem Aha. Zunächst mal, grundsätzlich ist auch bei Jugendlichen wichtig, sich anzuschauen, wie schwer die Schuld bei einer Tat eigentlich wiegt. Weil Jugendlichen will man eine Freiheitsstrafe generell nur im, sagen wir jetzt mal so, äußersten Fall zumuten.
Laut Paragraph 17 des Jugendgerichtsgesetzes nämlich auch nur dann, wenn eine sogenannte schädliche Neigung vorliegt oder die Schuld der jugendlichen TäterInnen schwer wiegt. Und bei der Bestimmung der Schuldschwere von Jugendlichen und Heranwachsenden gelten andere Kriterien als bei Erwachsenen, wie jetzt zum Beispiel bei Blümel und Fischer oder wie bei Kai. Unser Experte Dr. Weil erklärt das so.
Wenn man diese Betrachtung anstellt, ist es weniger entscheidend, dass man sich die äußeren Umstände einer Tat anschaut. Beispielsweise, wie brutal das Vorgehen war oder was jetzt im Erwachsenenstrafrecht damit für eine Rechtsfolge verbunden ist, weil vielmehr entscheidend für das Jugendstrafrecht aufgrund des vorherrschenden Erziehungsgedankens eben die Frage ist, was kann ich denn für Rückschlüsse aus dieser Tat auf, ja, Persönlichkeit und diese innere Tatseite ziehen? Also man versucht irgendwo Charakter, Persönlichkeit und Motivation für die Tat bei der jugendlichen Person zu beleuchten. Und da ist es natürlich auch oft so, dass man so spezielle, ich nenne es mal jugendspezifische Ursachen hat. Das können einerseits gruppendynamische Effekte sein, aber auch andererseits, was man ganz oft hat, Abenteuerlust, Mutproben oder vielleicht auch eine Art Enthemmung durch Alkohol.
Das heißt, wenn es um die Schuld von jugendlichen TäterInnen geht, gibt es also immer einen jugendspezifischen Abwägungsprozess, der von diesem Erziehungsgedanken geprägt ist. Und der hat zur Folge, dass die besondere Schwere der Schuld bei jugendlichen TäterInnen nicht festgestellt werden kann, egal wie schlimm und verachtenswert die Tat ist. Aber bei Heranwachsenden schon, also bei TäterInnen zwischen 18 und 21 Jahren, bei denen das Jugendstrafrecht unter bestimmten Voraussetzungen angewandt wird, können Gerichte die besondere Schwere der Schuld bejahen und damit dann auch die maximale Haftstrafe ausdehnen. Eigentlich können Personen, die nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, maximal 10 Jahre kriegen. Aber stellen RichterInnen jetzt eben die besondere Schwere der Schuld bei den Heranwachsenden fest, dann sind auch 15 Jahre möglich. Unser Experte sagt dazu,
das hatte den Hintergrund, dass man gesagt hat, man will auch im Jugendstrafrecht, weil es ja immer noch ein Strafrecht ist und trotz des vorherrschenden Erziehungsgedankens, bei Heranwachsenden einfach Fälle entsprechend kriminalisieren können beziehungsweise darauf reagieren können, die eben ja von ihrer Schuld besonders schwer wiegen. Also Extremfälle will man dann auch entsprechend was entgegensetzen können, indem man sagt, man reagiert hier mit einer Freiheitsstrafe, die über das bisher mögliche Maß von 10 Jahren hinausgeht.
Ein Beispiel dafür ist ein Fall aus dem Jahr 2013. Da hat ein 20-Jähriger ein 14-jähriges Mädchen, das er übers Internet kennengelernt hat, mit zahlreichen Messerstichen getötet, nachdem die nach dem ersten Treffen keinen Kontakt mehr mit dem Typ haben wollte. Und da hat das Landgericht Cottbus die besondere Schwere der Schuld trotz Jugendstrafrecht festgestellt und ihn wegen Mordes zu 13,5 Jahren verurteilt. Gegen das Urteil ist der Angeklagte dann in Revision gegangen, was dazu geführt hat, dass sich auch der BGH nochmal eindringlich mit der besonderen Schuldschwere im Jugendstrafrecht auseinandergesetzt hat. Ja, und die RichterInnen in Karlsruhe haben dann nicht nur die Revision verworfen, sondern auch nochmal ganz klar gemacht, dass für die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld bei Heranwachsenden genau die gleichen Maßstäbe gelten wie bei erwachsenen TäterInnen, sprich eine Gesamtwürdigung von Tat und TäterInnenpersönlichkeit.
Anders als die 15 Jahre bei Heranwachsenden gibt es im allgemeinen Strafrecht aber keine Höchstdauer für lebenslange Freiheitsstrafen. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass solche Inhaftierten zwangsweise für den Rest ihres Lebens im Gefängnis sitzen, also wirklich wortwörtlich lebenslang dann. Tatsächlich haben auch TäterInnen, bei denen die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, die Möglichkeit, dass ihnen der Rest ihrer Freiheitsstrafe auf Bewährung erlassen wird. Nur halt eben nicht nach 15 Jahren. Wobei man auch sagen muss, Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Die weitere Vollstreckung ist nämlich dann nicht mehr geboten, wenn Inhaftierte zum Beispiel sehr krank oder sehr alt sind oder seit der Tatbegehung eine sehr lange Zeit verstrichen ist oder sich die inhaftierte Person um eine Wiedergutmachung des, ja, sagen wir mal, Schadens bemüht hat. Also wichtig und erforderlich sind Gründe, welche die besondere Schwere der Schuld nachträglich einschränken.
Aber in den allermeisten Fällen ist es eben so, dass nach 15 Jahren dann nicht die Entlassung ansteht, sondern ein Gericht nach circa 10 bis 13 Jahren der Haft festlegt, wie viele Jahre die verurteilte Person mit besonderer Schuldschwere noch mindestens on top auf die 15 Jahre einsetzen muss. Also um das nochmal anschaulich zu machen, für meinen Fall bedeutet das zum Beispiel, erst nach fast 15 Jahren, also dem frühestmöglichen Zeitpunkt, zu dem man erstmals an einen Aussetzungsantrag denken kann, erfährt Kai erst, wie lange er überhaupt noch drinbleiben muss. Also wenn die anderen aus dem Fall, es waren ja Ali, Mert und Tarek, die nur in Anführungszeichen lebenslang bekommen haben, schon fast theoretisch wieder draußen sind. In der Regel verhängen Gerichte da jetzt nicht mehr als mindestens 10 zusätzliche Jahre, aber eine Obergrenze gibt's auch da nicht.
Und außerdem werden Inhaftierte nach Ablauf dieser zusätzlichen Zeit dann nicht einfach automatisch entlassen, sondern sie bekommen erst einmal nur die Möglichkeit, einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Also so wie die zu lebenslanger Haft Verurteilten, ne, nach 15 Jahren die Möglichkeit bekommen, diesen Antrag zu stellen, bekommen die mit besonderer Schwere der Schuld dann eben nach diesen 15 plus zum Beispiel 10 Jahren die Möglichkeit, diesen Antrag zu stellen. Darüber entscheiden dann sogenannte Vollstreckungskammern. Das sind Gerichte, die überprüfen, ob es gerechtfertigt ist, den Rest der lebenslangen Haftstrafe auf Bewährung auszusetzen und ob man die betreffende Person dann auch guten Gewissens wieder in die Freiheit entlassen kann. Vollstreckungsrechtliche Gesamtwürdigung nennt man das. Und dabei spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Zum einen geht es da nochmal um die Tatumstände, zum anderen aber auch um das Verhalten nach der Tat. Insbesondere in Haft. Gab es eine gute Führung zum Beispiel im Gefängnis, eine Teilnahme an Rehabilitationsprogrammen und ist grundsätzlich eine positive Entwicklung erkennbar. Was bei Inhaftierten, die die besondere Schwere der Schuld bekommen haben, allerdings nochmal eine besondere Rolle spielt, ist das Thema Sicherheit der Allgemeinheit. Da holen sich Strafvollstreckungskammern vor ihrer Entscheidung nämlich immer ein Gutachten ein, in dem Sachverständige schildern, ob man die Person wieder zurück in die Gesellschaft lassen kann oder ob sie halt weiterhin als gefährlich einzustufen ist.
Was seit Einführung der besonderen Schuldschwere übrigens immer wieder Thema ist, ist die Kritik daran. Und das hat unter anderem den Hintergrund, dass die lebenslange Freiheitsstrafe, an die die besondere Schuldschwere ja gebunden ist, als solche auch immer wieder diskutiert wird und es ja Stimmen gibt, die sagen, eine lebenslange Haft ist menschenunwürdig, selbst mit dieser Bewährungsmöglichkeit nach 15 Jahren. Die Strafverteidigervereinigungen haben sich 2016 in einem Paper beispielsweise für die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe ausgesprochen. Darin heißt es, dass diese eine, Zitat, Vernichtungsstrafe sei und bei Betroffenen zu schwer heilenden Schäden führe.
Genau, und deswegen sehen auch die Strafverteidigervereinigungen halt die besondere Schwere der Schuld besonders kritisch. Dieses Mehr an Strafe, was zu diesen vorgeschriebenen 15 Jahren noch abgesessen werden muss, würde von der zuständigen Strafvollstreckungskammer nämlich meistens erst so nach halt 10 bis 13 Jahren im Vollzug festgelegt werden. Und das heißt ja, dass Inhaftierte sehr lange überhaupt gar nicht wissen würden, wann sie die Möglichkeit haben, wieder freizukommen. Und selbst nach diesen zusätzlichen Jahren sei dann noch nicht klar, ob die Betroffenen wirklich rauskommen, weil die Überprüfung durch die Strafvollzugskammern total streng sei. Angeblich würde da schon die kleinste Vermutung einer Rückfallgefahr dazu führen, dass der Rest der Haftstrafe nicht erlassen und auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird. Und genau diese Unbestimmtheit sieht man als problematisch, weil damit eben eine totale Ungewissheit über die tatsächliche Haftdauer einhergehen würde, die so krass sei, dass sie schwerwiegende psychische Auswirkungen haben, die Strafgefangenen demotivieren und sie in Lethargie und Passivität führen könne.
Und das muss ich jetzt auch mal sagen, also das sehe ich genauso. Also bevor ich mich jetzt mit diesem Thema beschäftigt habe, war mir nicht klar, dass die Inhaftierten nicht bei ihrem Antritt der Haft wissen, wie lange sie drin bleiben müssen, bis sie diesen Antrag auf Bewährung stellen dürfen. Das war mir irgendwie nicht klar, sondern dass sie erstmal eine ganz lange Zeit da drin sitzen und gar nicht wissen, habe ich jetzt schon, keine Ahnung, die Hälfte abgesessen von dem, was sich absetzen muss oder ein Drittel oder, also das stelle ich mir wirklich ein bisschen wie ein Psychoterror vor. Und das erinnert mich jetzt auch an diese Sache, die wir letztens bei dem Söhring hatten.
Da musste ich gerade auch dran denken, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da ja gesagt hat, dass die Todesstrafe wegen der emotionalen Belastung, die man da ja erfährt, ne, unter Folter falle und dass man ihn deswegen nicht in die USA ausgeliefert hätte, weil die ihn ja da vielleicht sogar erwartet hätte.
Genau, also dass sie sich da so darauf bezogen hatten, dass dieses Warten auf die Todesstrafe, ne, dass dieses Warten, dieses ungewisse Warten, wann es denn dann stattfindet, dass das eine zu dolle Folter ist sozusagen. Also genau, diese Ungewissheit stelle ich mir einfach schwer aushaltbar vor.
Ja, es ist schwer aushaltbar. Ich muss aber sagen, dass ich die Kritik daran nicht, also ich kann die nachvollziehen, aber ich finde sie nicht geeignet, das Konzept an sich über den Haufen zu werfen, weil dass sie nicht wissen, wann sie rauskommen, liegt ja darin begründet, dass man unter anderem auch erst gucken möchte, wie sie sich nach der Verurteilung verhalten, eben mit diesen Maßnahmen und so. Das heißt, du hast theoretisch als inhaftierte Person natürlich auch Einfluss darauf, wie viele Jahre du danach noch absitzen musst. Und wenn du dich halt entsprechend verhältst, fällt das dann, so in der Theorie, ja dann auch geringer aus für dich.
Ja, und es ist ja auch so, dass ich sehe, dass man irgendwie ein Mittel, ein Werkzeug haben muss, um diese besonders schweren Fälle auch schwerer zu bestrafen. Wo wir wahrscheinlich auf demselben Nenner sind, ist eine andere Kritik an der besonderen Schuldschwere. Und zwar geht es da nicht um die Länge der Haft oder die Ungewissheit, sondern darum, wie sie festgestellt wird. Diese Gesamtwürdigung von Umständen mit Gewicht ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, sehr vage. Und abgesehen davon, dass der BGH sagt, sowohl Tat- als auch Täterinnenpersönlichkeit müssen berücksichtigt werden, gibt's ja überhaupt keine festgelegten Kriterien, auf die RichterInnen zurückgreifen können.
Ja, genau, das ist ein Problem, das sehe ich auf jeden Fall auch.
Genau wie der Deutsche Anwaltverein, der hat 2014 dann auch gefordert, die besondere Schwere der Schuld als Rechtsinstrument abzuschaffen. Und auch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat sich damit in dem Jahr damals auseinandergesetzt und eine ExpertInnengruppe zusammengestellt. Die ist dann aber zu dem Schluss gekommen, dass man die besondere Schuldschwere nicht abschaffen sollte, weil die sagen eben, nee, das ist schon gut, ne, dass man damit halt so gesehen zwischen Einzelfällen differenzieren kann, ne, was wir eben gesagt haben. Aber die sind zu dem Schluss gekommen, dass man eine Reform haben sollte. In ihrem Abschlussbericht empfehlen sie die besondere Schwere der Schuld, Zitat, aus Gründen der Klarstellung und der gleichmäßigen Rechtsanwendung näher zu konkretisieren. Und zwar, indem feste Kriterien entwickelt und dann auch ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Unter anderem die Tötung mehrerer Menschen, die Feststellung mehrerer Mordmerkmale oder auch das Begehen weiterer Straftaten. Also zumindest einige Faktoren, die die Gerichte jetzt eh schon heranziehen.
Ja,
10 Jahre später ist noch nichts passiert. Die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam. Gott hat die Erde nur einmal geküsst, genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist. Wir können nur abwarten.
Was? Habe ich noch nie gehört.
Das ist von dem Prinzen.
Okay.
Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktion Paulina Graser und Laura Wohlers. Redaktion Jennifer Fahrenholz und wir. Schnitt Pauline Korb. Rechtliche Abnahme und Beratung Abel und Kollegen.
Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.
Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick gen Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. »Lieber Gott, nimm mich zu dir«, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt ihre Atmung aus, danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben.
Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Graser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen.
Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen?
Wann müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.